die Verleihung ist jetzt am 13. Mai. Da bin ich auch schon gespannt, was du dann berichtest. Also nicht hier, aber dann privat. Und, also ich finde es klasse. Ich finde ja die Institution sowieso total wichtig, weil ich bin jetzt zwar keine Darmkrebsbetroffene, aber ich kann so viele jetzt andere junge Erwachsene, die daran erkrankt sind. Und ich finde gerade Darmkrebs, wenn man das hört, denkt man immer sofort an etwas ältere Menschen. Und dabei ist es gar nicht mehr so ungewöhnlich, dass auch, wenn man sich jetzt näher mit uns beschäftigt, viele junge Erwachsene daran erkranken. Es geht jetzt auch nicht um das Wie oder Warum, und es gibt jetzt zigtausend Seiten, wo man sagt, ja, man kann dies tun, um keinen Krebs zu kriegen, und das hilft bei Krebs und dieses, und das ist aber alles so, ich sag mal, wenn man schon Krebs hat, ist es für mich so ein Ding von, wenn man jetzt keine genetische Erberkrankung hat, für mich so ein Ding, ja, es ist egal, woher es kommt, man hat es jetzt halt. Weißt du, wie ich meine? So dieses Fragen stellen ist dann, glaube ich, für uns Betroffene immer sehr anstrengend. Und ja, also auch diese ganzen, ich will jetzt nicht sagen Fitness-Freaks, weil ich das nicht ins Negative ziehen will, aber die dann sagen, ja, und gar kein Zucker mehr. Und dann kriegt man Krebs, und man kriegt von diesem Krebs, und man kriegt davon Krebs, wo man sich dann als Betroffener denkt, ja, okay, ich höre einfach auf zu leben. Und dann, ja, weißt du, so ist das ja. Und ich finde auch immer dieses Sprechen, woher kommt jetzt der Krebs, ist sicherlich spannend, aber man kann das halt nicht pauschalisieren. Manch einer kriegt es, das ist halt wie Arschkarte gezogen. Weißt du, man kann jetzt nicht sagen, okay, weil der jetzt, ich habe ja zum Beispiel auch nie Alkohol getrunken und nie geraucht. Und als ich dann die Diagnose hatte, hat meine Mama auch zu mir gesagt, weißt du hast eigentlich so verantwortungsbewusst gelebt, vielleicht hättest du einfach mal einen mehr trinken sollen. Ja, weißt du, aber kann jetzt nicht sagen, na, du weißt, was ich sagen will. Auf jeden Fall ist das, finde ich, ein großes Thema, dass Aufklärungsarbeit geleistet wird in allen Bereichen und vor allem in diesem.
Genau, was mich halt sehr schockiert hat in der Zeit, in der ich jetzt selber Patientin war und auch in der Stiftungsarbeit in Berlin danach, ist eben das, dass gerade was den Kinderwunsch angeht, man sich da so, ich sag mal, festlegt auf eine Krebsart, wo man sagt, okay, wenn du, ich bin jetzt, wenn ich richtig informiert bin, ist es der Eierstockkrebs. Wenn du einen Eierstockkrebs hast, finanzieren wir die
Entnahmeerhaltenden Maßnahmen. Ja, und genau. Wenn du einen anderen hast, dann
und wenn du einen anderen hast, raus. Ja. Dann hockst du da selber und musst zusehen, wie du das hinkriegst. Und
wenn du
das materiell nicht leisten kannst, bist du raus aus der Sache. Ja. Das finde ich und ganz, ganz traurig.
Es ist aber gut, dass wir auf jeden Fall darüber sprechen, weil ich das Thema nämlich mit Andrea nur kurz angeschnitten habe und wir dann irgendwie keine Zeit mehr hatten, um näher darauf einzugehen und uns irgendwie vergessen haben. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, weil zum Beispiel auch bei Andrea ging es dann so schnell, man hat da gar nicht mehr dran gedacht, ihr zu sagen, Mensch, man könnte unfruchtbar werden durch die Chemo, es muss natürlich alles schnell gehen. Und ich glaube, für viele ist es halt auch so ein Ding, die sich denken, ja, es sind zu viele Kosten und das dauert jetzt ewig, wir müssen jetzt halt handeln. Aber ich finde die Aufklärungsarbeit so wichtig, gerade für Frauen, die jetzt vielleicht einen großen Kinderwunsch haben für später, dann zu sagen, Mensch, sie machen eine Chemo, kann dies und das passieren. Auch jetzt, wenn man, sage ich mal, Krebs hat, der jetzt im oberen Bereich ist, im HNO-Bereich oder was weiß ich, das auf jeden Fall anzusprechen und dann zu sagen, sie haben die und die Möglichkeiten. Aber es ist halt unglaublich schwer, weil viele oder eigentlich fast alle müssen es ja einfach selber tragen. Und es sind ja auch horrende Kosten. Ja. Also ich glaube 7.000 € allgemein für die Entnahme und dann jedes Jahr laufende Kosten für die eingefrorene, genau, für die Einlagerung. Ist natürlich heftig. Also ich finde, das ist so ein wichtiges Thema.
Ich weiß auch nicht. Und auch wenn der Ehrenfelix sozusagen im Zeichen des Darmkrebs steht, ist das dennoch was. Wenn ich da jetzt sagen, eine Bühne geboten bekomme, dann ist die Fruchtbarkeitserhaltung definitiv ein Thema, worüber ich sprechen möchte. Also
das glaube ich.
Da jetzt auch hier meine Wahlkreisabgeordnete rausgesucht. Mhm. Hier in meinem
Bezirk
sozusagen, genau, in dem mein Bezirk, Landkreis zuständig ist. Und habe dort jetzt mal eine E-Mail hingeschrieben mit der Bitte um Terminvergabe und möchte da, weil es ist ja nun nicht so, dass die Krankenkassen da pro Einzelfall entscheiden können, machen wir das oder machen wir das nicht.
Richtig.
Fehlt ihnen schlichtweg die gesetzliche Grundlage dazu, das zu genehmigen.
Genau.
Und das weiß ich nicht. Also es ist für mich völlig absurd in der heutigen Zeit, dass es einfach dafür keine gesetzliche Grundlage gibt. Es entbehrt sich für mich jeglicher Logik. Also
ja, total. Also ich finde auch erstens das Thema Kinder kriegen, aber ich finde auch für Frauen, die erkrankt sind, die jetzt vielleicht sagen, ich möchte keine Kinder mehr kriegen, das ist ja auch so ein Ding. Also ich finde, es sind immer so zwei Perspektiven, also die Kinder kriegen und nicht aufgeklärt werden und die vielleicht sagen, nach meiner Erkrankung dieses mit Verantwortung umgehen auf der einen Seite und dass vielleicht Frauen das gar nicht mehr wollen nach der Erkrankung und aber auch die Frauen zu unterstützen, die sagen, ich möchte das später und ich wurde vielleicht gar nicht aufgeklärt. Weil es ist ja auch eine Entscheidung, sage ich mal, fürs Leben. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, aber man sollte das halt einfach, ich finde, jede Frau, die eine Krebserkrankung hatte, sollte auf beiden Seiten unterstützt werden. Also die sagen, okay, ich habe jetzt vielleicht, oder ich hatte noch nie einen Kinderwunsch und möchte jetzt durch die Erkrankung keine Kinder mehr. Und die sagen, ja, ich möchte unbedingt Kinder, aber ich muss die Chemo machen und bitte erhaltende Maßnahmen. Also es ist für mich immer ein Unding. So, absolut. dass man alles, ja, eigentlich, ach, es gibt so viele Sachen, so richtig laufen und auch die Armutsangst finde ich ja persönlich ganz schlimm bei uns jungen Erwachsenen mit Krebs. Wenn man gerade im Studium gesteckt hat oder noch vor dem Studium oder kurz danach und man dann denkt, Mensch, ich habe jetzt vielleicht noch gar nicht in die Rentenkasse eingezahlt, wo bleibe ich später? Und das ist ja eine Sache, die auch, finde ich, unterstützt werden müsste oder dass es Lösungen gibt und Ansätze. Und ich glaube, darüber wird einfach viel zu wenig gesprochen, weil man immer denkt, ach Krebs, ja Mensch, ab 40 aufwärts, 40, 50 ja. aufwärts. Und wenn man ja. uns anguckt, allein in der Gruppe von Benny, der Krebsgruppe für junge Erwachsene mit Krebs, sind wir jetzt auch schon fast 1000 Leute. Und das ist ja noch nicht mal eine Realität entsprechende Zahl. Es gibt ja viel, viel mehr, die jetzt vielleicht nicht bei Facebook sind oder nicht in der Gruppe, ja. Und das ist ein Wahnsinn.
Richtig, Wahnsinn. Ja, das stimmt.
Ja, dafür ist ja auch der Podcast, um einfach zu zeigen, sozusagen, dass es uns gibt, dass wir da sind und dass es auch viel, wie soll ich sagen, viel Redepotenzial noch gibt, glaube ich, auch für die Zukunft. Gerade was natürlich auch sicherlich andere Krankheiten betrifft, aber vor allem auch die von Krebsbetroffenen, die vielleicht noch unter 30 sind, unter 40 sind.
Ja.
Das ist halt wirklich ein Thema, da ist eigentlich wenig Aufklärungsarbeit allgemein. Also so im Allgemeinen, ne, wenn man jetzt, sag ich mal, wenn ich jetzt jemandem begegne, sei es Taxifahrer oder so, und ich sage, Mensch, man kommt ins Gespräch und man sagt, ja, ich bin ehemaliger Krebspatient und guck mal, wie in dem Alter und und keiner weiß aber so richtig eigentlich Bescheid. Und ich persönlich finde ja auch, nach allem, was man selbst durchgemacht hat und nach den Geschichten, die man gehört hat, dass jeder Mensch einmal im Jahr eine komplette MRT-Untersuchung oder so kriegen sollte, um einfach vorsorglich, weißt du, dass man einfach guckt und dann sagt, hey, Sie sind gesund oder hey, ich glaube, viele von uns leiden ja eher darunter, weil es zu spät entdeckt wird.
Ja.
Das ist ja halt Fakt.
Dass man ja vielleicht die Möglichkeit dazu einfach schaffen sollte. Und dass jeder dann sozusagen frei entscheiden kann, möchte ich das oder möchte ich das nicht.
Das annehmen, genau.
Ja,
also, genau. Dass man auf jeden Fall halt eine Option bietet. Ja, ich meine, manche wollen das gar nicht wissen, aber ich denke immer, wenn man dann in der Situation ist, dann wacht man halt erstmal auf und denkt, ja, hätte ich mal. Oder man da vielleicht auch die Sensibilität einfach ein bisschen erhöht. Richtig. Dass man vielleicht auch sagt, okay, wenn jetzt irgendwas länger anhält, geht man mit eurem Kind zum Arzt und lasst einfach mal gucken, sicher ist sicher.
Ja.
Und ich meine, Krebs können Babys bekommen, Kinder bekommen, Jugendliche bekommen. Ja, macht vor keinem Alter halt.
Nee, in unserer Reha, das habe ich heute auch wieder gemerkt.
Ja, das ist einfach so.
Ich war heute in Magdeburg auf der Kinderonkologie in der Uniklinik. Wahnsinn.
Ja.
Wie klein die Purzelbäume da sind, ne? Und du denkst so, Mensch.
Auf jeden Fall. Und die gehen aber teilweise damit besser um als manch Erwachsener so.
Ja, die sind einfach schön unbedarft.
Ja, total.
Finde ich auch da immer. Da ist noch keine Vernunft eingezogen ins Gehirn. Das finde ich sehr angenehm.
Ja, und die zerdenken auch nicht alles, ne? Die sind, finde ich, dem Leben, dem so richtigen Leben, ohne dass man sich jetzt um das Gedanken machen muss und um das noch so viel näher. Also, das ist, ich liebe das ja so, diese Welt aus Kinderaugen. Und ich finde gerade bezüglich ist das der Hammer. Das ist echt der Hammer.
Ja,
Darum habe ich ja auch in meinem Buch, ich glaube, der erste Satz, den ich für mein Buch hatte, war wirklich, jedes dieser krebskranken Kinder kann die Welt eigentlich besser erklären als irgendein anderer gesunder Mensch manchmal. Ne? Also wenn ich so sehe, wie die Menschen so aneinander vorbeihasten und keine Zeit mehr für nichts. Und ich denke mir so, bleib doch einfach mal stehen und atmet mal kurz durch. Und die sehen ja auch gar nicht mehr, was so drumherum passiert. Und
richtig.
Echt schlimm. Das ist echt schlimm. Das ist echt eine Volkskrankheit.
Ja, ich habe vorhin auch mit einer Freundin telefoniert, die heute Geburtstag hat. Dann habe ich ihr gratuliert und sie so, nee, ich habe heute nicht Geburtstag. Und ich so, ja doch, du hast heute Geburtstag. Und sie so, die 45, die möchte ich nicht stehen haben. Ich hör mir mal gut zu. Es gibt ganz viele Menschen, die die 45 gar nicht erleben können. Ja?
Richtig.
Und insofern,
ja. Ich finde, jedes Jahr ist eine totale Party. Jeder Geburtstag ist ein total wichtiger Tag.
Ja, jeder Tag.
Jeder Tag, auf jeden Fall. Jeder Tag, auf jeden Fall, ist ein sehr wichtiger Tag. Und man hat auch unbegrenzte Möglichkeiten eigentlich. Man denkt das immer gar nicht, aber jeden Tag kann man irgendwas Besonderes machen. Und wenn es nur irgendwas Kleines Besonderes ist, ne? Ich sage jetzt nicht, dass man irgendeine Formel finden muss für keine Ahnung was, aber es sind so die alltäglichen Dinge, die auch glücklich machen können.
Ja, ich hatte das während der Therapie auch. Bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, das war dann nach meiner Trennung auch. Da habe ich mir angewöhnt, jeden Abend, den ich dann im Bett lag, habe ich mir in meine Notizen-App auf dem Telefon dreimal Gutes für heute. Habe ich mir jeden Tag aufgeschrieben.
Das ist auch schön.
Ja, das war echt
toll.
Gut, das hat mir geholfen. Und das habe ich mir dann manchmal, wenn es ganz doof war, auch mal durchgelesen und so gedacht.
Ja, ich habe ja so ein Ritual tatsächlich. Diese habe ich ein bisschen schleifen lassen bisher, muss ich zugeben. Aber ich habe eigentlich so ein Ritual, was auch total schön ist. Das mache ich seit dem Erkrankungsjahr, also seit 2015 mache ich das, dass ich immer das ganze Jahr über in so ein kleines Marmeladenglas oder irgendwie sowas, mache ich mir so kleine Zettelchen rein, wenn irgendwas Gutes passiert. Das kann auch mal was ganz Banales sein, ne? Aber alles so, was Gutes passiert ist, schmeiße ich da rein und an Silvester oder so Neujahr rum lese ich das dann immer.
Oh.
Und dann kommt so ein Zettelchen drauf, Jahr 2016, Jahr 2017, Jahr 2018. Gibt Jahre, das sind jetzt nicht so viel Zettel, weil manchmal, habe ich es auch nicht so ganz geschafft, aber ich habe mir fest vorgenommen, das wirklich jedes Jahr zu machen, weil ich das total schön finde, weil auch, sage ich mal, der ganze Mist, der ja so ein Jahr über passiert und manchmal kommt halt alles zusammen, man sieht dann das Glas und dann ist es so voller Zettel und man denkt sich, oh, eigentlich ist auch viel Schönes passiert.
Ja.
Weißt du, so dieses dann am Ende zu denken, oh, egal wie scheiße das Jahr war, eigentlich ist auch viel Gutes passiert. So. Das ist eigentlich ganz cool. Dafür ist das echt eine geile Idee.
Ja, und ich habe auch das Gefühl, dass ich selber das, seitdem ich so krank war, auch wirklich zu schätzen weiß, so verschiedene Dinge. Ist einfach, ich war jetzt beruflich, das hattest du ja vorhin angesprochen, habe ich im Januar neu angefangen. Also meinen alten Job quasi nur den Namen gewechselt. Ich habe jetzt die Firma gewechselt. Und bin für 3 Wochen in die USA geflogen.
Ja, ne, oh, das war
unglaublich, ja. Also, ja
und Reisen ist sowieso unheimlich toll.
Ja, und ganz viele Menschen haben zu mir gesagt, oh Gott, 3 Wochen von zu Hause weg und ach hey je, und vermisst du nicht die Familie? Und ich so, nee, also ich würde noch
bin
bleiben.
Da ja auch so. Ja, ich bin da ja auch so. Finde das einfach toll. Ich finde auch so, das Leben ist ja wie so ein Buch, ne? Und wenn man nicht reist oder immer nur so an einem Ort bleibt, dann hat man halt nur eine Seite oder nur anderthalb Seiten. Und das ist dann es gibt so viel Schöne. Und ich sag mal, wir sind ja jetzt auch in einer Zeit, wo man eigentlich relativ frei reisen kann, wo wir sagen können, wir können morgen in den Flieger steigen und dahin fliegen oder wir können dahin fahren. Und echt? Ja. Oh, wo geht's denn hin?
Nach Frankfurt zum Meeting übers Wochenende.
Ah, okay. Oh.
Jetzt eher unspektakulär, aber wie
aber
gesagt,
du fliegst.
Ja, genau. Und ich liebe Fliegen. Aber in den USA habe ich mir eben auch so einen Traum erfüllt. Ich bin ja so Auto- und Motorsport- und Motorrad-Fan.
Ja.
Und ich habe, bevor ich dahin geflogen bin, zu meinem besten Freund zu Hause gesagt, ich sage, Daniel, wenn ich in die USA fliege, wäre es das Größte für mich, wenn ich mir einen Cadillac Escalade nehmen könnte und einfach über die Straßen von Amerika cruise, ja, so richtig
geil.
Träumend habe ich das jetzt eben gesagt. Und dann hatte ich meine erste Woche Training weg und habe dann gesagt, so, für die nächsten anderthalb Wochen nehme ich mir jetzt einen Wagen, habe da aber auch nichts reserviert, bin einfach blauäugig in die Autovermietung gefahren und dann guckt er mich an und sagt, ja, hast du eine Reservierung? Ich sage, nein. Er so, ja, das ist schlecht, das ist ein Ferienwochenende. Ja, ich sage, ich komme aus Deutschland, keine Ahnung, wann ihr Ferien habt, das weiß ich ja alles nicht. Ne?
Ja.
Und dann sage ich so, was hast du denn da? Und er zeigt da raus, da standen zwei Mercedes, recht schicke Wagen, also weiß ich, eine S-Klasse, eine tolle C-Klasse, E-Klasse, keine Ahnung, schon was Nettes, ja, gar keine Frage.
Schon was sagt Nettes?
Er, also die beiden, ja. Mercedes und ein Escalade. Und ich so, alles klar. Ich sag, Mercedes kann ich in Deutschland jeden Tag fahren, ich nehme, ja, Escalade.
Oh, wie cool.
Und es hat
das geil.
Ein Vermögen gekostet, ja, also es steht
das
überhaupt gar keinem Verhältnis, aber es hat mich so glücklich gemacht.
Ja.
Ich saß in diesem Auto, ich habe mich geheult vor lauter Freude. Ja. Ich bin abends,
oh, das ist schön,
immer noch mal runter, wenn es dunkel war, und habe nach meinem Auto geguckt vom Hotel. Ja, und bin dann die Küstenstraße entlang gefahren und habe das so genossen, mir diesen Wunsch erfüllen zu können.
Ja.
Es war großartig, es war einfach großartig.
Ja, und ich finde auch, also wir haben eigentlich auch wirklich so eine Regel, dass egal wie schlecht es auch mal finanziell aussehen mag oder so, dass wir wirklich uns so ein bis zwei, und wenn es nur kleine Sachen sind oder einfach mal ein neuer Film oder so, dass wir uns wirklich ein bis zwei Sachen im Monat so gönnen, die uns einfach glücklich machen.
Richtig.
Und das kann auch mal ein Abendessen sein oder was weiß ich, irgendwas,
ja,
anderes halt, ne?
Offensichtliche Banalitäten, ja.
Richtig,
aber
genau. Und wo wir so denken, oh, geil.
Ja,
ja, auf jeden Fall. Und das ist so wichtig. Und ich habe auch ein paar Leute in meinem Leben kennengelernt, die immer so, weißt du, so ganz viel Geld zur Seite gelegt haben und das nie für irgendwas verwendet haben. Und dann denkst du dir, ja gut, ich find's auch gut, wenn man was, ne, wenn man so ein bisschen zurücklegt. Aber wenn du jetzt wirklich nur sammelst, du verpasst dein ganzes Leben und irgendwann passiert dir vielleicht mal was. Und ja, was ist dann? Weißt du, so lieber bin ich glücklich und hab weniger und gönne mir aber das, was mich glücklich macht. Dass ich sage, okay, ich muss jetzt gucken, wie es im nächsten Monat läuft, aber hey, das war es mir jetzt wert. Als dass ich denke, oh, ich bin total unglücklich, aber ich mache trotzdem so weiter oder so. Das
völlig,
ist,
absolut.
Ja, machen auch so viele, die ich kenne, die das irgendwie vergessen. Also das ist ja was Positives, zu sparen und so, und ich möchte es auch gar nicht schlecht reden, aber die vergessen halt darüber, dass die im Jetzt leben und jetzt nicht in einer Zeit in 20 Jahren oder so, wo man ja gar nicht weiß, ob die kommt.
Genau. Die Diskussion hatte ich auch ganz oft mit meinen Eltern, weil ich mein Leben ganz oft so gelebt habe, dass ich gesagt habe, naja, klug war es nicht, aber geil.
Ja, das hatte ich jetzt auch gerade wieder, auf jeden Fall.
Und ich habe damals, als ich angefangen habe zu arbeiten, ist bei mir mein Bausparvertrag ausgezahlt worden, den meine Eltern irgendwann mal für mich angelegt haben. Und habe den Bausparvertrag auszahlen lassen und habe ihn auf den Malediven auf den Kopf gehauen. Und
ja.
Da musste ich mir so viel Kritik einfach auch anhören von meinen Eltern. Meint ja nur gut, ja, aber die sind natürlich darauf bedacht, dass du mit deinem Geld ordentlich umgehst. Und
ja.
Verstehe ich ja auch. Ich wäre wahrscheinlich genauso, wenn ich Kinder hätte. Aber ich habe dann auch, als ich krank geworden bin, jetzt nicht so rechtfertigend zu meiner Mutter gesagt, aber eher so, dass sie vielleicht auch ihren Fokus ein bisschen verändert, weil meine Mutter auch immer sehr sparsam war und auch immer noch ist und dabei manchmal sicherlich auch sich selbst vergessen hat. Und ich habe dann damals dir gesagt, siehst du, Mutti, deshalb bin ich auf die Malediven geflogen und nicht nach Ibiza. Ich wollte auf die Malediven, Wunsch erfüllt, und ich habe alles richtig gemacht.
Ja, das ist dann im Nachhinein betrachtet, ja, ich, keine Ahnung, man sollte halt so leben, dass man nichts bereut, so, ne? Es gibt sicherlich Dinge, die man auch falsch macht, keine Frage, aber man lernt ja auch aus Erfahrungen. Und ich finde immer so, wenn man gewisse Fehler nicht macht, dann erfährt man auch nicht, wie es besser geht. Und wenn einen immer jemand zurückhält, dann ist das halt auch blöd im Endeffekt, weil man halt nicht draus lernen kann.
Ja, der Lerneffekt ist bei eigenen Erfahrungen auf jeden Fall größer, zumindest bei mir,
ja,
als wenn mir das nur einer sagt. Ja.
Ja, total. Man wächst ja auch an Erfahrungen. Sicherlich finde ich nach der Krankheit noch, ist man sensibler dafür, und ich finde, das ist allgemein im Leben wichtig, ob man jetzt krank ist oder ob man gesund ist.
Ja, so. Richtig.
Aber die Prioritäten intensivieren sich, sage ich mal so, ne? Also
absolut.
Ich habe das zum Beispiel, also es gibt ja viele, die sagen, boah, das war jetzt ein Weckruf für mich, die Krankheit, und für mich war es aber so, ich war eigentlich vorher schon so, Also ich hatte genau die Einstellung gehabt, wo ich mir immer gedacht habe, okay, für mich war es jetzt eigentlich kein Weckruf. Es hat sich aber, man wird auf jeden Fall reifer. Also ich finde, ich war 20, 21 und ich finde, das war für mich so ein Ding von Sprung von jetzt auf gleich zu viel ernsteren Sachen auch. Und dass man über vieles ganz anders nachdenkt als vielleicht Gleichaltrige. Das ist einfach so. Also man hat ganz, ganz andere Prioritäten im Leben. Und man ist viel geerdeter. Und weißt du, so dieses...
klingt mal total, Alter.
Ja, das ist total doof. Und ich hatte jetzt auch wieder die Situation, das von einem Freund, die Ex-Freundin, die ungefähr in meinem Alter ist, aber da liegen Welten dazwischen. Und das erlebe ich so oft, auch bei noch jüngeren Betroffenen, dass die sagen, boah, eigentlich ja, komme ich mit den anderen gar nicht klar. Das ist echt ein Phänomen.
Erlebe ich auch jeden Tag so, ja.
Ja, ja, aber richtig. Es sagt ja auch viel über die Gesellschaft aus. Oder über die Leute dann, ne?
Absolut. Wobei ich das den Leuten auch nicht verübeln kann, ja?
Nee, absolut nicht, absolut nicht.
Es ist jetzt halt auch nicht so, dass ich jemandem diese Erfahrung so wünsche, ne? Also
nee, es gibt absolut
schon
Menschen, nicht.
Wo ich sage, denen würde ich so eine Erfahrung wünschen, wenn sie nicht so lebensbedrohlich wäre, ja? Also wenn es dann nicht um Leben oder Tod gehen würde. Aber manchen Menschen würde es sicherlich gut tun, mal so einen Schuss von
Weckruf zu kriegen. Auf jeden Fall. Ja, ich meine, man wünscht es keinem und es soll ja auch jeder sein Leben leben, wie er das möchte. Aber es fällt mir halt immer wieder auf. Also ich denke mir dann natürlich still meinen Teil und denke, oh Gott.
Ja,
ja, so, richtig. Du bist eigentlich im gleichen Alter und kannst überhaupt nichts mit dem anfangen von dem, der da redet. So, ne? Und,
richtig. Ja.
Ich meine, es ist ja jetzt nicht nur was Negatives, das ist ja auch irgendwie was Positives, aber es ist schon manchmal nicht leicht dann.
Absolut, so. Ja.
In bestimmten Gruppen und gleichaltrigen Gruppen vielleicht manchmal auch. Es kommt halt aber auch immer auf den Charakter an. Also meine beste Freundin zum Beispiel, die ist jetzt auch keine Betroffene, aber sie ist trotzdem auch reifer für ihr Alter. Mhm. Also das ist hat viel mit Charakter zu tun, glaube ich. Aber wie du schon sagtest, manchen Menschen würde es bestimmt in Anführungszeichen gut tun, aber es wäre auf jeden Fall ein anderes Verstehen so dem Leben gegenüber vielleicht.
Richtig, ja, richtig. Und auch den eigenen Einstellungen zum Leben.
Ja, total.
Ich höre das auch oft, wenn ich mich mit Freunden unterhalte oder auch mit Arbeitskollegen unterhalte. Meine neuen Kollegen wissen auch von meiner Geschichte. Spätestens jetzt, als sie alle abstimmen sollten für den Ehrenfelix, haben natürlich viele auch davon erfahren und haben mich dann angerufen und gesagt, Mensch, Claudi, das wusste ich ja gar nicht. Ja, wenn es neu in eine Firma kommt, ist das auch nicht das Erste, was man unbedingt erzählt.
Nee, man möchte das ja auch nicht so als Aushängeschild haben. Ne? Man möchte ja schon noch der Mensch sein, der man ist, ja, und jetzt nicht an irgendwas festgemacht werden. Ist jetzt egal, ob es eine Krankheit ist oder, ne, aber...
Ja, genau. Das einfach ist so, ganz normal behandelt werden, ja.
Genau. Und,
ja, von daher sind das dann bestimmt auch, glaube ich, wirke auf andere manchmal auch sehr... sehr straight und pragmatisch und emotionslos in verschiedenen Entscheidungen oder Aussagen, die ich treffe. Aber einfach mit diesem Hintergrundwissen, wenn mein Gegenüber weiß, was einfach hinter mir liegt, ist, glaube ich, das Verständnis nochmal ein anderes auch.
Ja, auf jeden Fall. Das denke ich auch. Also jemand, der sozusagen das Hintergrundwissen hat, was passiert ist, ist jetzt egal, ob dir oder mir oder den anderen, ist, kann vieles anders verstehen.
Ja,
ja, wenn du jetzt jemandem, der dich nicht so gut kennt, von bestimmten Entscheidungen erzählst, sagt er vielleicht, hä, warum und wieso? Und jemand, der aber deine Geschichte kennt, weiß er, sagt, Mensch, hast du genau richtig gemacht.
Ja, genau.
Ja, so. Ja. Ja, es kommt halt wirklich immer auf die Perspektive im Leben an. Mhm. So, das war jetzt das Schlusswort unserer Podcast-Folge.
Ein sehr schönes Schlusswort.
fällt dir noch was Besseres ein? Oder dass wir Herausforderungen annehmen und stärker hervorgehen. Das klingt wieder so klischeehaft. Verdammt.
Ich kann dazu nur sagen, vom Warrior zum Warrior.
Ja, das ist dein Motto. Siehst du, so nenne ich die Folge auch. Da wollte ich noch drauf eingehen. Aber du hast jetzt schön das Schlusswort gesagt. So, jetzt sag du nochmal das Schlusswort, dann haben wir das auch. Nicht, dass ich das jetzt nochmal unterbreche. Also das Schlusswort ist?
Das Schlusswort ist vom Warrior zum Warrior.
Yay. Okay. Also dann sage ich an dieser Stelle bis zur nächsten Folge und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.